freigesetzt hast durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Herr, wir blicken auf dich, Jesus, heute Morgen. Vater, wir erheben unsere Seele zu dir in Dankbarkeit, in Anbetung. Halleluja, und wir beten, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, für dein Wirken, für das Wirken deines Geistes. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für die Botschaft der Rechtfertigung aus Gnade und was du uns darin geschenkt hast und dass du uns hineinziehst in die Fülle der Wahrheit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Halleluja.
Kannst du alle Kinder mit mir an Schreffler reinrufen? Ich mache heute Kinderstunde. Ich brauche extra Segen.
Ihr habt es gehört. Also die Kinder dürfen jetzt alle zusammen mit Viktor nach hinten gehen zu den Schäfle. Genau. Und Viktor macht heute Kinderstunde. Brauchst du meine Hilfe denn? Ich gebe meine Unterlagen ab, weißt du, und dann komme ich zu dir. Halleluja. Danke, Herr, für den Extrasegen für die Kinder und für Viktor und dass am Ende alle glücklich sind, die Kinder und Viktor. Amen. Und die Eltern. Ja, so ist es. Also, sämtliche Kindermitarbeiter, sämtliche Jugendliche, Lobpreisleute und Ersatzspieler bei den Lobpreisleuten, alle sind weg. Ja, ich war mal gespannt, wie viele wir heute Morgen sind. Ich begrüße euch ganz, ja, Hauptsache Jesus ist nicht weg. Er schafft es, Kanu-Dings zu sein und gleichzeitig ist er hier bei uns und wir bei ihm. Amen. Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe Freunde aus Rumänien, nehme ich mal an. Ja, steht doch mal auf, wir wollen euch herzlich begrüßen mit einem richtig guten Applaus. Schön, dass ihr da seid. Patsche. Schön. Darf ich fragen, wo ihr herkommt? Seid ihr zu Besuch hier? Sprecht ihr Deutsch, Rumänisch? Wo, aus? Ach, Cluj. Ja. Kronstadt. Ja. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Okay, wo ist das? Aus Rumänien. Schön. Schön, dass ihr da seid. Noch jemand als Gast hier, nicht aus Rumänien? Wie? Ralf, du bist kein Gast. Aber wir haben hier Gäste, sie sind nicht aus Rumänien, nehme ich mal an. Machen Sie Urlaub hier? Sind Sie aus der Region? Dürfen wir fragen? Ach, Künzelsau. Ah, okay. Schön. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar. Also, hat irgendjemand ein Bild, ein Eindruck, ein Bibelwort während der Anbetungszeit bekommen? Ja, genau. Aber anders noch. Aber das kommt jetzt gleich. Hat jemand während der Anbetungszeit ein Bild, ein Wort, irgendeinen Eindruck bekommen? Wenn nicht, dann ist es jetzt dran.
Okay, gut. Ja, das war so ein Bild, das hatte ich zu Hause im Garten und ich habe es dann am Dienstag im Gebetskreis erzählt. Und zwar habe ich mit der Nachbarin kurz unseren Garten angeguckt und dann guckt sie auf unseren Sauerkirschbaum und sagt, oh, die Kirschen sind da schon rot oder werden schon rot. Da dachte ich, naja, ist ein bisschen früh dafür, dass die Kirschen rot werden. Vor allem, die waren noch so ganz klein. Ich habe es leider vergessen, alle mitzubringen. Steinhart und haben schon rote Bäckchen gekriegt. Und mir kam es dann wie so ein Flash, so habe ich so gedacht, ja, so ist es mit uns Christen. Also durch diese ganzen Trockenheit hat der Baum einfach angefangen, notreif, sage ich jetzt mal, zu werden. Die Früchte, also er braucht die ganze Energie für sich, das bisschen Wasser, was er kriegt. Und für die Früchte bleibt dann nicht mehr viel übrig. Die kriegen so rote Bäckchen, sind aber eigentlich ungenießbar. Und das Wasser steht ja auch für den Heiligen Geist. Und so ist eigentlich mit uns, wenn wir einfach so wenig vom Heiligen Geist erfüllt oder auch die Beziehungen zu Jesus durch den Heiligen Geist nicht genug pflegen, dann wollen wir zwar Früchte produzieren, aber die sind letztendlich nicht genießbar für unsere Umwelt, Aber letztendlich ist es ja unser Auftrag. So versuchen wir, Früchte zu produzieren, aber es kommt nicht das voraus, was Jesus vorhatte. Und für mich war das einfach nur so eindrücklich, dass Jesus uns einfach in die Beziehung zu ihm ruft, dass die Früchte, die wir dann daraus produzieren, wirklich genießbar sind.
Amen. Mir hat das Bild gefallen, weil deswegen habe ich gedacht, du musst das unbedingt auch im Gottesdienst erzählen, nicht nur im Gebetskreis. Weil dieses Wort notreif hat mir echt gefallen. Wenn wir in der Beziehung zu Gott leben und uns die Zeit selber geben und auch vom Herrn nehmen, wächst unsere geistliche Frucht, wachsen wir ganz selbstverständlich aus der Güte, aus der Liebe, aus der Treue Gottes heraus. Die Früchte, die Gott in uns bewirken möchte. Und das hat auch ein Stück weit mit unserer Predigtserie, die wir jetzt gerade machen, zu tun. Ja, die Werke, woher kommen sie, wofür sind sie da, was bewirken sie nicht. Werke, Taten, Früchte. Und ich habe letzten Sonntag die Predigt zum Ende ja ein bisschen schneller abgeschnitten. Traudel, du warst da schon weg. Deswegen, ich wiederhole nochmal den letzten Gedanken. Du hast nicht viel verpasst, Traudel. Aber der letzte Gedanke war die Stelle aus Johannes 14, Vers 15 und später dann 21 und 23, wo es heißt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und dieser Vers wird ja immer benutzt, um Christen zu sagen, wenn du den Herrn liebst, dann darfst du nichts falsch machen. Und umgekehrt, wenn du was falsch machst, dann ist das der Beweis, dass du den Herrn gar nicht liebst. So, und das ist letzten Endes eine Irrlehre und etwas falsch verstanden ist, weil dort steht Lieben, Agape, das ist die vollkommene, selbstlose, göttliche Liebe, zu der kein Mensch jemals fähig ist. Das ist der erste Gedanke. Und Jesus sagt das in diesem Kapitel im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird in euch bewirken, diese vollkommene Liebe, die nur Gott bewirken kann. Also kann Gott nicht gleichzeitig sagen, wenn ihr mich liebt, dann macht ihr alles richtig. Das kann damit überhaupt nicht gemeint sein und ist damit auch nicht gemeint, weil im Umkehrschluss, Vers 23, im Umkehrschluss würde es ja bedeuten, Römer 8, 35, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, gilt dann nicht mehr, weil wenn wir jetzt irgendwas falsch machen, liebt Gott uns nicht. So, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote, Agape-Liebe. Und das Wort halten, und das ist der zentrale Punkt, ist ein unglücklicher Übersetzungsfehler ins Deutsche. Es geht nicht um halten in Form von machen, tun, vollbringen, umsetzen. Es geht um das Wort festhalten, bewahren, hüten, ist das griechische Urwort. Das bedeutet also, was dort geschrieben steht, ist, Gott sagt, verändere meine Gebote nicht. Wenn ich sage, das Gebot, liebe Gott und dein Nächsten wie dich selbst, ist mein Gebot und das ist gut, dann kannst du nicht sagen, eigentlich reicht's, wenn ich Gott liebe, ich muss meinen Nächsten nicht lieben. Ich muss ihm nicht vergeben. Da hast du schon nicht bewahrt, was Gott gegeben hat. Nicht behalten, behütet, ja, behüten, wenn man sich diese ganze Thematik in der Bibel anschaut. Leute, es kommt ganz häufig vor, dass Irrlehre kommt, dass falsche Lehrer aufstehen und falsches Gedankengut verbreiten. Und das sieht dann ganz christlich aus. Ist schon in der Bibel, es ist seit der Menschheitsgeschichte fast, ja, also spätestens seit Pharisäer und Jesu Zeiten bis in unsere heutige Zeit hinein. Irrlehre. Lehre, die verirrt, die falsch ist. Lehre, die das Wort Gottes, die Gebote Gottes verdreht, verkehrt, durcheinander bringt, umstellt, ja, verfälscht, einfach gesagt, verfälscht. Und das ist, was Jesus gesagt hat, wenn ihr mich liebt, Agape-Liebe, behaltet ihr, verfälscht ihr nicht, mit anderen Worten, meine Gebote, verfälscht ihr nicht meine Worte. Könnt ihr das in dieser Weise verstehen? Habe ich das, weil, wie gesagt, letztes Mal ging das ziemlich schnell unter. Nicht, wenn du mich liebst, dann machst du alles richtig. Nein, wenn du mich liebst, gewirkt durch den Heiligen Geist, du wirst die Gebote bewahren. Amen. Warte mal, ich habe hier einen Eindruck. Während der Gebetszeit jetzt in der Vorbereitung zum Gottesdienst habe ich ein Bild gesehen, und zwar lilanen Flieder. Ich weiß nicht, wer hier ist und der den Flieder. Wer mag den Flieder? Die Flieder. Alle Frauen melden sich. Aber jemand, dessen Lieblingsblume das ist, sowas. Ja, nicht einfach sieht schön aus, sondern magst du total gerne, ist deine Lieblingsblume. Du. Halleluja. Ich habe den Herrn gefragt, warum kriege ich jetzt so ein Bild von dem lilanen Flieder? Und Gott hat gesagt, ich soll der Person sagen, du, der du diese Blumen liebst, als Zeichen, dass Gott zu dir gesprochen hat, ja, deine Gebete werden erhört und du wirst geheilt werden. Heilung und Gebetserhörung, die beiden Sachen. Amen. Halleluja. Ich voll Gänsehaut. Ja. Manchmal brauchen wir wirklich einen Input Gottes, dass wir gerade so einen Hinweis bekommen, dass du weißt, ich bin gemeint. Ja, nicht alle Frauen lieben Flieder, das ist deine Lieblingsblume, du bist gemeint. Wenn es mehr betrifft mit der Lieblingsblume, dann ist es auch schön. Aber ich freue mich für dich. Ja, also fromme Hindernisse für Gebetserhörung. Ihr kennt noch den Ausgangspunkt, ja. Gott erhört unsere Gebete immer nur, wenn wir ganz brav sind, wenn wir alles richtig machen, wenn wir alles toll hinkriegen. Ja, dann erhört er unsere Gebete und er segnet uns und heilt unser Land. Das ist eine falsche Lehre, weil Gottes Segnungen und Gnade und Liebe und sein Zuspruch für uns ist nicht abhängig von unserem Verhalten, dass es immer richtig ist. Wenn es so wäre, wäre es eine Katastrophe, dann würde von uns keiner geistlich oder auch natürlich überleben. Denn alles, was wir haben, haben wir aus Gnade. Amen. Und diese Richtung möchte ich einfach weitergehen. Und ich möchte sagen, das ist ein ganz sensibles Thema. Das ist ein ganz sensibles Thema seit Anfang der Christenheit. Und ich werde es euch gleich mit ein bisschen historischen und theologischen Hintergründen auch belegen. Ja, dass wir auch nicht nur oberflächlich in der Predigt bleiben, sondern tiefer hineingehen. Warum dieses Thema sensibel ist, habt ihr eigentlich schon selbst gesehen und werdet ihr auch in den nächsten Predigten sehen. Warum dieses Thema so umstritten ist, weil es ein geistlich sehr wichtiger Punkt ist, nämlich Gnade, Rechtfertigung, Gebote halten, Gesetze, Prinzipien, all das, was da gelehrt wird, ist ein sensibles und nicht wenig umfochtenes Thema, seitdem es Gemeinde gibt. Und ich selbst habe es gemerkt an den Reaktionen. Also ich möchte mal sagen, zu 98% sind die Reaktionen auf die Predigtserie positiv. Innerhalb der Arche, weit außerhalb der Arche. Aber es gibt Leute, die sind richtig beunruhigt und die wissen nicht, was kommt jetzt, was folgt jetzt. Rutsche ich jetzt ab in eine Irrlehre, in eine Lehre, die sagt, ja, ist doch egal, wir machen, was wir wollen. Und wie ich schon letzte Predigt gesagt habe, obwohl ich ungefähr 8 bis 10 Mal gesagt habe, es bedeutet nicht, wir sind gerechtfertigt, also machen wir, was wir wollen. Ja, nur die Motivation, der Antrieb muss geprüft werden, warum wir etwas richtig machen wollen. Ja, trotzdem ich das ausdrücklich erklärt habe, kam doch der Vorwurf im Nachhinein, ja, aber jetzt können wir ja doch alle machen, was wir wollen. Das willst du doch damit am Ende gesagt haben. Nein, wollte ich nicht. Also es ist schon hochinteressant. Hochinteressant. Also ich merke in den Gesprächen, die ich geführt habe, ich hatte eine richtig kompakte, volle Woche mit verschiedenen Geschwistern mich getroffen und über dieses Thema auch gesprochen, zwangsläufig. Und es war interessant, was da in den Köpfen und in den Herzen abgeht und was im Geistlichen abgeht. Und von daher, ich freue mich über diese Serie. Ich freue mich, dass es jetzt dran ist. Ich freue mich, dass wir jetzt darüber predigen dürfen und sagen dürfen, was sagt die Bibel wirklich? Was wird in den christlichen Strömungen Unterschiedliches gelehrt? Und am Ende, ihr habt den Heiligen Geist und ihr habt das Wort Gottes und prüft, was übereinstimmt, prüft, ob das geistlich richtig und logisch ist, was euch hier vermittelt wird von der Kanzel aus. Und ja, das Ende ist, der Heilige Geist führt in alle Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Amen. So. Also. Sensibles Thema, umstritten, und ich mach's trotzdem gerne. Ich weiß, viele Pastoren laufen davor weg, das zu predigen. Viele Pastoren laufen davor weg, weil einfach wissen, ja, da ist Verwirrung, Chaos im christlichen Lager und das ist auch nicht so einfach zu verstehen und letzten Endes gibt's Blockaden, die man durchbrechen muss und so weiter. Ja, und deswegen nimmt man lieber Abstand von dieser Lehre und das mache ich nicht. Ich denke, es ist dran. Und was mich total gefreut hat und bestätigt hat, dass es dran ist, nochmal zur Ermutigung, ich sprach mit dem Horst Weniger am Telefon. Wir haben uns ja gegenseitig gefragt, wie geht's, was hast du gemacht? Er fragt mich, ich sage, ja, im Moment habe ich dieses spannende Thema Rechtfertigung aus Gnade und aus Glauben und so weiter. Und dass eben der Heilige Geist die Dinge in uns wirkt und so weiter. Da sagt er, das ist ja interessant. Er kommt gerade von einer Konferenz aus Kassel, wo genau das Thema ist. Ja. Und da wurde mir durch verschiedene Gespräche, auch wiederum mit anderen, bewusst, das ist jetzt kein Eigending der Arche. Jetzt wird in der Arche gepredigt, gerechtfertigt aus Glauben. Nein, es ist eine Bewegung, die der Heilige Geist über Deutschland gerade wieder neu freisetzt, neu bewegt. Das hat es immer wieder gegeben in unterschiedlichen Zeiten, wo Schwerpunkte Schwerpunkte vom Heiligen Geist erwählt festgelegt wurden. Beispielsweise der Heilige Geist als Person, die Gaben des Geistes, das Wirken des Geistes, da gab es wieder das Thema Heiligung, Rechtfertigung, ja, und das Thema Taufe, unterschiedliche Themen, sieht man, wie Gott sie den Predigern sozusagen gibt, ohne dass sie sich abgesprochen haben. Stellen Sie fest, das ist so die Strömung im Moment. Und ich sehe im Moment die Strömung, dass wieder über das richtige Verständnis von Gnade und Rechtfertigung gesprochen wird. Dieses Urproblem der christlichen Gemeinde wurde in Galatien unter anderem sehr deutlich. Und hier habe ich ein paar Quellen recherchiert und möchte euch einfach nur vorlesen, was ich Interessantes gefunden habe. Paulus gründete Gemeinden in der Provinz Galatien. Das ist die Hochebene in Asien, nördlich von Ankara, dem heutigen Anatolien, also Türkei. Paulus gründete die Gemeinden in der Provinz in seiner ersten Missionsreise. Die Gemeinden beispielsweise in Ikonien, Lystra, Derbe, um einige zu nennen. Galatische Christen, und das ist jetzt interessant, das ist der Hintergrund. Galatische Christen waren vermischte Christen, Personen, die an Christus geglaubt haben, vermischte Christen, und zwar die, die einen jüdischen Hintergrund hatten, also Ex-Juden zum Glauben gekommen, und die, die keinen jüdischen Hintergrund hatten, also Heiden-Christen, unter anderem sogar Kelten. Muss aus der Zeit der Völkerwanderung und so weiter kommen. Das heißt, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Hintergründen kommen zum christlichen Glauben. Und es ist schon so, dass es nicht ohne Auswirkungen bleibt, welche kulturelle Hintergründe du hast, wenn du zu Christus kommst. Und das kann ich bestätigen. Ich war in Indien, in Südamerika, in Osteuropa, in Rumänien, in Amerika, in Deutschland, Österreich und Schweiz, und man merkt einfach, dass der kulturelle Einfluss in der Gemeinde sichtbar ist. Die Form, die Art der Gemeinde, das Evangelium ist überall gleich, aber die Form, die Art der Gemeinde ist kulturell beeinflusst. Das Optimale wäre, alle Christen haben eine biblische Kultur und einen biblischen Umgang miteinander, ja. Und natürlich gibt es von Region zu Region unterschiedliche Menschen und Länder und so weiter. Aber wenn nicht die Bibel die Kultur beeinflusst, sondern die Kultur beeinflusst die Christen und die christliche Lehre, dann kommt das Problem. Und genau das ist in Galatien passiert. Genau das ist es passiert. Die kulturellen Hintergründe der Juden beeinflussten die Christen. Also ich lese euch vor, was ich da gefunden habe. Als Quelle gebe ich an Bibel auf Einblick. Ein Buch, das sich lohnt zu kaufen zum Nachschlagen, gerade bei solchen Sachen. Galatische Christen wurden von Judenchristen beunruhigt, die sie zur Beschneidung und zur Beachtung anderer jüdischer Gesetze, die sie ihnen auferlegen wollten. Das heißt also, die jüdischen Christen kamen und haben gesagt, wir glauben an Christus, ja, das stimmt, er ist unser Herr und Erlöser, ja, das stimmt, aber wir haben noch die jüdischen Gesetze, wir haben noch die Bräuche, wir haben noch die mosaischen Gesetze, und letzten Endes zurückgeführt, die wollten die Gemeinde zurückführen in diese Werksgerechtigkeit. Und das Lexikon zur Bibel sagt, Anlass der Briefe an die Galater war die alarmierende Nachricht von den Irrlehrern in den galatischen Gemeinden. Diese forderten die Beschneidung und die Beachtung von Vorschriften aus dem Zeremonialgesetz, Einhaltung bestimmter Feste, Speiseverbote und so weiter. Damit bricht der Gegensatz auf zwischen der Gesetzesgerechtigkeit aufgrund der gehaltenen Gebote und der Glaubensgerechtigkeit aus Gnade. Ich wiederhole diesen zentralen, wichtigen Satz. Damit bricht der Gegensatz auf zwischen der Gesetzesgerechtigkeit aufgrund der gehaltenen Gebote und der Glaubensgerechtigkeit aus Gnade. Also, Gegensatz, Streit, bist du gerechtfertigt aus Glauben, weil du an Christus glaubst, der dich rechtfertigt durch sein Blut, oder bist du gerechtfertigt wegen der gehaltenen Gebote, weil du Gottes Gebote befolgst und hältst und tust? Ja, dieser Glaubensgrundsatz ist schon da in Galatien, in der ersten Gemeinde, möchte ich mal sagen. Die Irrlehrer wollten das entweder oder des Paulus nicht annehmen und suchten eine Verbindung, einen Kompromiss zwischen den mosaischen Gesetzen und der freien Gnade. Das, wie gesagt, war Lexikon zur Bibel. Die Irrlehrer, so werden sie hier bezeichnet, wollten das entweder oder des Paulus nicht akzeptieren. Was ist das entweder oder des Paulus? Paulus sagt, entweder du bist gerechtfertigt aus deinen Taten, und er sagt, dass das vor Gott nicht gilt und so weiter, oder du bist gerechtfertigt aus Jesus. Du kannst es nicht vermissen. Entweder Jesus oder deine Taten. Du kannst nicht von Gott akzeptiert, gerecht gesprochen, angenommen sein, wegen dem, dass du das Gebot hältst. So. Wichtig zu erkennen, Quelle hier, Nassim ben Iman und Römer 8, Vers 1, zum Nachlesen, wer will. Es geht um die Wahrheit, dass die Rechtfertigung aus Gnade sowohl die Erlösung als auch die Heiligung betrifft. Die Wahrheit, dass die Rechtfertigung aus Gnade sowohl für die Erlösung als auch für die Heiligung gilt. Beides, Erlösung und Heiligung, ist dem Menschen von sich aus unmöglich. Ich werde nicht meine Erlösung verlieren, noch werde ich Strafe tragen, wenn ich in Demut und aus der Gnade Gottes lebe. Das ist Befreiung. Und das ist der Punkt, warum wir so viele Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen. Warum soll ich keine Strafe tragen? Ich muss doch bestraft werden, wenn ich irgendwas falsch mache. Ja? Der erlösende Gedanke ist, wir können nicht immer alles richtig machen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Gnade haben statt Strafe. Römer 8,1 sagt, da ist keine Verdammnis, das griechische Wort Verurteilung, für die, die in Christus sind. Wenn du wiedergeboren bist und Jesus ist in deinem Herzen, ja, da ist keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr. Nicht von Gott aus. Vom Teufel schon, von dir selber vielleicht auch. Du verurteilst dich und verdammst dich selbst, ja. Aber von Gott aus, der sagt ganz klar, da ist keine Verdammnis mehr. Du bist in Gottes Augen freigesprochen. Hier ist ein Freispruch. Wir vertiefen das später nochmal. Interessanterweise ist aber, dass es trotzdem einen sensiblen Bereich gibt, wo Folgen von Ungehorsam sein können, nicht müssen, und das Gericht Gottes im Neuen Testament dennoch nicht ausgeschlossen wird. Wem das betrifft oder wem das gilt, Gericht Gottes, das möchte ich in einem ganz kompletten anderen Zusammenhang mal predigen und lehren. Da geht es dann um das Thema Gericht Gottes, ja oder nein, wenn, wann, für wen. Aber eins möchte ich euch zur Entlastung jetzt schon mitgeben. Das Gericht Gottes und die Strafen und all diese Dinge kommen nicht, weil du alles richtig oder alles falsch machst. Machst du viel richtig, wirst du wenig bestraft. Machst du viel falsch, wirst du viel bestraft. Das ist damit nicht gemeint. Das ist die Erlösung durch Christus. Ja. Treu ist Gott, wenn wir unsere Schuld bekennen. Denn die Strafe liegt auf ihn, nicht auf uns. Das ist Evangelium, das ist Erlösung. Und es ist ja wirklich schwer, das zu vermitteln manchmal, wenn jemand sein Leben lang unter diesem System so geglaubt hat und so erzogen wurde, sein Leben lang von Kind auf bis 60, 70 Jahre alt, ja, und dann kommst du und sagst, du, dir ist beigebracht worden, Gott bestraft dich, wenn du was falsch machst, wenn der Segen Gottes fehlt, guck, was du falsch gemacht hast, das ist verkehrt. Ja, das ist letzten Endes religiöse Bindung. Jemand, dass der das akzeptiert, ist ja schon für einen jungen Christen, der nur ein bisschen geprägt ist, schwierig. Ja, aber jemand, der wirklich jahrelang da drin gesteckt hat, dem das zu vermitteln, schon schwierig. Ja, rein psychologisch schon schwierig. Dazu kommt noch, dass es hier wirklich eine geistliche Festung ist. Ja, Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, vielleicht, ich habe es mir nicht rausnotiert, aber vielleicht kannst du es mal anschmeißen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der himmlischen Welt oder Region. Ich habe eine etwas andere Übersetzung, aber macht nichts. Hier geht es darum, Bollwerke, Strukturen, Festungen. Wer weiß, was eine Festung ist? Wie leicht kann man eine Festung einnehmen? Wer hat sich historisch mal befasst mit, wie werden Festungen gebaut, wie werden sie, wie dick sind die Mauern, wie ist das drumherum? Festung war nicht so, dass du mit dem Hund spazieren gegangen bist und gesagt hast, oh, die nehme ich jetzt mal ein. Ja. Hast deine Freunde gerufen, hast gesagt, wir können jetzt alle da reingehen. Festung ist ein langanhaltender Kampf, bis man es erschüttert, bis man es zerrüttet, bis man es durchkämpft, bis man es einnimmt und in dieser Leere gerechtfertigt aus Gnade, nicht aus deinen Taten heraus. Diese Leere, Gott hat dich schon angenommen, wie du bist. Leb jetzt in der Gnade, in der Freiheit. Leb in der Liebe Gottes. Sei entspannt, sei erlöst. Ja, das zu vermitteln ist so schwer, wenn es eine Festung ist, von Kind auf eingehämmert. Eine Festung ist mit geistlichen Strukturen. Eine Festung ist. Man sagt sich, es geht mir ja nicht um meine Erlösung. Natürlich bin ich aus Glauben erlöst. Ich glaube, dass Christus, der Sohn Gottes, ist. Er ist für mich gestorben, er ist am dritten Tag auferstanden. Ich habe die Vergebung meiner Sünden, ich bin erlöst. Darum geht's ja auch gar nicht. Es geht mir doch um meine Heiligung. Es geht darum, dass ich doch als Christ auch in meinem Wandel alles richtig mache. Erstens, das ist eine Selbsttäuschung. Leute, die so denken, täuschen sich selbst. Weil es im Endeffekt doch um die versteckte Angst geht, nicht erlöst zu werden. Kann ich euch belegen, das schaffen wir nicht diesen Sonntag, aber ich kann es euch belegen, Jakobusbrief, ja, bestimmte Verse der Bibel im Hebräer und so weiter, die dann doch die Aussage so treffen, dass sie so benutzt werden, um Leuten zu erzählen, weißt du was? Also ab einem gewissen Punkt von Sünden und Fehlern ist deine Erlösung futsch, ja. Und wenn die Leute sagen, nein, nein, es betrifft ja nicht meine Erlösung, es betrifft meinen Wandel in Christus, dann betrügen sie sich selbst. Sie haben doch Angst, dass sie am Ende nicht im Himmel ankommen. So, da ist die Heilsgewissheit sozusagen zwar per Kopf vorhanden, ja, ich bin durch Christus erlöst. Im Herzen aber ist, und was ist, wenn ich doch jetzt nicht ankomme, weil es doch schief gelaufen ist? So, zweitens. Es ist eine versteckte Angst, schlecht vor Gott dazustehen und ihn zu enttäuschen. Wenn ich etwas falsch mache, ist Gott von mir enttäuscht. Du kannst von dir enttäuscht sein. Gott kann nicht enttäuscht sein, weil du ihn gar nicht täuschen konntest. Weil er dein Herz kennt und dein Verstand und deine Struktur und deine Persönlichkeit. Da gibt's nichts zu täuschen. Er kennt dich besser als du dich selber. Das ist total entspannend, wenn du beschämt vor Gott dastehst, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Dann sagst du, bestenfalls, ich bin von mir selbst enttäuscht. Ich dachte nicht, dass ich das mache. Denke, sage, was auch immer, sehr unterschiedlich. Aber Gott ist nicht enttäuscht, sei entspannt. Lass mal Römer 8,35 in dein Herz dringen. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann dich trennen. Auch nicht, dass Gott jetzt auf einmal enttäuscht ist, weil er dir nun echt nicht zugetraut hat, weil du müsstest als Christ nach so vielen Jahren doch endlich mal. Gott ist nicht enttäuscht, er liebt dich. Und als er entschieden hat, Jesus ans Kreuz zu geben für dich, für mich, da wusste er, was für einer du bist und was für einer ich bin. Oder eine. Er wusste ganz genau, was ihn ans Kreuz bringt, was ihm das Leben kostet.